Brav seid ihr. Einige haben gefragt, wie wir dann zum Glauben gekommen sind. Und ja, dann haben wir gedacht, okay, dann erzählen wir das noch. Das heißt, Elke wird das erzählen, weil das Thema auch mehr Esoterik ist heute. Und wir sind zusammen an dem gleichen Tag zum Glauben gekommen. Und das war jetzt etwas, was wir ja häufig erzählen und vielleicht auch eine Ermutigung ist, ja, wie vielleicht auch Anhaltspunkte bietet, wie man daraus frei werden kann und was vielleicht auch Konsequenzen dieses Denkens sind. Aber ich will noch versuchen, ein paar Punkte aufzugreifen, was die Aussagen der Schlange angeht und diese Versuchung. Und dann wird Elke jetzt ihre Geschichte erzählen. Die Schlange sagte als Drittes: Ihr werdet sein wie Gott. Das ist natürlich ganz, ganz zentral und da finden wir so viel Ansätze. Natürlich ist Gott in der Esoterik eine unpersönliche, kosmische, universelle Kraft. Wir haben das schon gesagt, also gezeigt, eine Energie, die in allen Dingen ist. Und Gott und Mensch sind in der Esoterik schlicht identisch. Deswegen findet man diese Aussage häufiger: Wir sind alle Gott. Leichter vielleicht: Wir sind göttlicher Natur. Es geht in der Esoterik um eine Verschmelzung des eigenen Ichs oder Selbst mit dem universalen kosmischen Sein, mit dem Göttlichen. Nun, das ist eigentlich auch einen hinduistischen Anspruch. Da geht es um die Verschmelzung des innergöttlichen Atmans, das können wir mal mit Seele übersetzen, mit dem kosmischen Brahman. Das heißt Erleuchtung, Nirvana, Samadhi oder auch Vereinigung mit Gott. Wenn man in Indien ist, dann wird man viele Sprüche finden und denkt man, oh, sind die Leute fromm, aber das sind dann hinduistische Sprüche. Die gehen haarscharf an dem vorbei, was eigentlich Gott in der Bibel aussagt. Es geht um eine Verschmelzung, einer Einheit. Und das wird in Hinduismus, nicht nur da drin, sondern auch in die Methodik, wodurch Hinduismus hier ankommt, nämlich durch Yoga, hier vermittelt. Und da kommen dann alle und sagen, ach, das mache ich doch nur als Gymnastik oder als Sport. Gehe da zu einem Studio und da mache ich das und das tut mir einfach gut und das fühlt wohl. Nun, Yoga ist eine indische philosophische Lehre, die eine Reihe geistiger und körperlicher Übungen umfasst. Einige meditative Formen legen ihren Schwerpunkt mehr auf körperliche Übungen, Positionen und Atemübungen. Pass auf, es geht nur um Schwerpunkte. Im Westen denkt man fälschlicherweise oft nur an körperliche Übungen. Die werden auch Asanas genannt. Das sind diese bestimmte vorgeschriebene Haltungen. Nun kurz über Yoga. Yoga ist eine Sache, die sehr um sich greift, auch in den Gemeinden. In Amerika ist es eine Riesenbewegung, da nennt man das, und da hat Rick Warren's Saddleback Church mit angefangen, ein sogenanntes Heiliges Yoga. So wurde eingeladen, dass eben Heiliges Yoga die gleichen körperlichen und stärkenden Vorteile bietet wie Yoga, aber es wird mit Bibelgebet und Anbetungsmusik praktiziert. Also ihr findet dann diese zwei Dinge miteinander kombiniert statt. Also da ja, heißt es dann wirklich, dass diese beiden Dinge dann ja verstärkend aufeinander einwirken. Heiliges Yoga ist eine Anbetungserfahrung, wird gesagt, die den körperlichen Nutzen von Weltklasse-Yoga mit der bewussten Hingabe an Gott durch Gebet, Bibel und zeitgenössische christliche Musik kombiniert. Beachten wir Weltklasse-Yoga. Hier wird kein Abstrich von Yoga gemacht. Hier wird Yoga nicht anders ausgeübt. Hier wird Yoga wie vorgeschrieben ausgeübt, aber eben kombiniert mit Anbetung. Hier findet Synkretismus statt. Das ist die Gründerin von dieser Richtung mit auf ihr Jesus ist mein Guru, auch typisch diese Vermischung, eben Jesus ein Lehrmeister wie im Fernen Osten, aber das nicht nur für die Erwachsenen, natürlich die Kinder haben jetzt auch Heiliges Yoga, das ist die Direktorin von diesem Gebiet. Und die Kinder, die machen das gerne. Die machen das auch ganz einfach mit. Also auch hier in Kindergärten wird Yoga angeboten. Wenn die Kindergärtnerinnen oder Kindergärtner nicht das selbst anbieten, dann sind es wohl irgendwelche Mütter, die es gemacht haben und sagen, ich biete für die Kinder einen Yogakurs an. Das findet fast überall statt heute. Yoga ist nicht immer leicht, sich in manche dieser Haltungen hineinzubegeben, da muss man schon ein wenig üben. Das hier heißt Ashtanga-Yoga, es gibt verschiedene Richtungen, je nach Guru oder nach Form oder Betonung. In einem Prospekt für diese Richtung des Yoga heißt es, die Ashtanga-Yoga-Serie arbeitet wie ein Kombinationsschloss. Hören wir gut zu, was jetzt gesagt wird. Wenn du die richtigen Bewegungen in der richtigen Reihenfolge machst, öffnen sich Geist und Körper automatisch. Automatisch. Das heißt, mache die Übung vorschriftsgemäß. Und dann ergibt nicht nur sich eine Wirkung auf den Körper, sondern auch auf den Geist. Das heißt, es ist immer ein umfassendes Angebot. Diese Wirkung ist automatisch, da muss man nicht erst an Hinduismus glauben. Und das ist etwas, was schwer bei uns reingeht. Ich kann das jetzt hier heute 10-mal sagen und nachher kommt jemand zu mir und sagt, hey, ich glaube doch gar nicht daran. Man muss nicht daran glauben, man muss es einfach tun. Hinduismus und Buddhismus, die fernöstliche Spiritualität, ist nicht so wie das Christentum gegründet auf Glauben. Die Bibel lehrt, ohne Glaube ist es unmöglich, Gott wohlzugefallen. Hebräer 11, Vers 6. Aber so nicht. Im Hinduismus und Buddhismus, da macht man es einfach. Deswegen sagt der Dalai Lama, ach, ihr bleibt doch einfach in eure Kirchen. Aber meditiert doch ein bisschen. Dann werdet ihr sogar bessere Christen. Und er weiß, wenn man anfängt, im Sinne des Buddhismus zu meditieren, dass man sich allmählich öffnet für den Geist des Buddhismus. Diese Religionen sind gar nicht so auf Bekenntnis ausgerichtet. Ist gar nicht wichtig, mach einfach die Erfahrung. Und dann wirst du dich auch für die Lehre dahinter interessieren und allmählich da weitermachen wollen. Ob es für den Rücken immer gut ist, weiß ich nicht. Aber das soll doch auch helfen. Wir haben dann auch im Internet noch einen gefunden, der das auch schaffte und da hieß es, das sei eben russisches Yoga. Natürlich unter Einfluss eines anderen Spirits. Ja. Es geht um Vereinigung, es geht um eine absolute Einheit in dem Musical Herr. Da wurde auf Grundlage der Astrologie auch schon gesagt, was alles in diesem neuen Zeitalter, was in New Age dann geschieht. Und da wurde auch unter anderem gesagt, dass uns Mystik Einsicht schenken wird. Mystik ist auch in der christlichen Kirche wieder von großes Interesse. Ziel der Mystik ist es, eine Einheitserfahrung zu machen ohne Form von Dualität. Am Ende bleibt weder ich noch Gott, alles fließt zusammen in eine umfassende Einheit. Es geht darum, dass Gott und ich eine Einheit bilden. Diese Erfahrung will ich machen. Nun muss man wissen, dass es in der Meditation ja zwei Richtungen gibt. Eine heißt Kontemplation, vielleicht mehr in der Richtung von Nachsinnen und Nachdenken über, das finden wir in der Bibel vor. Josua soll Tag und Nacht nachsinnen über Gottes Gesetz. Im Psalm 1, dieses Nachsinnen über Gottes Wort, sein Gesetz, betont. Im Lateinischen heißt es da dann auch meditare. Nun, das heißt, sich Zeit nehmen für sein Wort, sein Gesetz und darüber nachdenken, stille Zeit. Dabei schalte ich meine Gedanken nicht aus. Nun setze meine Gedanken gerade ein, um die ganze Sache zu durchdenken. Weiterführende Meditation in der fernöstlichen Spiritualität ist eher die Versenkungsmeditation. Hier geht es um eine Einheitserfahrung oder um darum, sich aufzulösen im All oder Nichts. Nun, diese Auflösung ist eben nicht biblisch, weil wir als Geschöpf immer in einem Gegenüber zu unserem Schöpfer kommen. Und das ist, wo es hingehen soll. Es geht um Kommunikation. Und diese Kommunikation, eine ehrliche und offene Beziehung, ist das Ziel der christlichen Erlösung. Die fernöstliche Erleuchtung will eine Einheit darstellen. Eine Einheit, ob es mit Gott ist, mit dem All oder Nichts. Man kann es nennen, wie man es will. Es geht darum, dass man in einer absoluten Einheit kommt und dass alle Dualität weg ist. Das schließt Beziehung aus. Denn wenn ich eins bin mit Gott, warum noch mit ihm reden? Dann ist es einfach die Aussage, ich bin Gott. Nun, diese buddhistische Art, das heißt die meditative Art, wird in vielen Methoden hier durchgesetzt. In vielen Kliniken, also in fast allen Schmerzkliniken, findet heute Achtsamkeitstraining statt. Das klingt gut, ja, ein bisschen achtsamer zu sein auf meinen Körper oder was ich so fühle und spüre und denke und so weiter. Und dieses Training wurde von einem Professor in Amerika, Jon Kabat-Zinn, entwickelt. Das heißt MBSR, Mindful Based Stress Reduction. Nun, das ist ein Programm, was man lernen kann, auch hier in Deutschland. Da kann man ein Diplom für machen, dass man dann eben dieses auch weitergibt. Und man muss diesem Kurs folgen. Man kann es nicht rein sich anlesen, nein, man muss den Kurs folgen und selbst diese Erfahrung erstmal machen. Weil, sagt er, es ist ein Trainingsprogramm für den Geist. Und hier fangen wir an zu schwimmen. Es beinhaltet meditative Übungen in Ruhe und Bewegung. Und was bedeutet das, dass sie hier sagt, ein Trainingsprogramm für den Geist? Brauchen wir das nicht auch? Brauchen wir nicht auch manchmal, ja, dass wir ein bisschen geistlicher werden? Schon, vielleicht. Aber die Frage ist, wie können wir oder sollen wir das dann trainieren? Und wenn das dann schon geht, wie denn? Nun, in dem Programm wird es gesagt, und eigentlich ist das Programm so eine Art Einführung oder eine Einweihung in den Geist dahinter. Ich habe vorher 1. Korinther 2, Vers 12 zitiert, wir haben nicht empfangen den Geist der Welt, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott geschenkt ist. Nun, betont die Bibel vielmehr, dass wir entweder einen oder anderen Geist empfangen. Wir sollen den Heiligen Geist empfangen, und wenn das Realität ist, dann wird uns in der Schrift aber auch, man könnte sagen, die Anwendung gesagt, wie wir den Geist empfangen. Indem wir in seine Ordnungen wandeln, indem wir einander in Lobliedern und zusingen, indem wir in allen Dingen dankbar sind. Epheser 5, ich zitiere es nochmal, da wird dann gesagt, von Luther sagt das so krass, sauft euch nicht voll Wein, sondern werdet voll Geist, indem ihr. Und dann wird gesagt, wie wir voll Geist werden. Das heißt, es ist da auch eine Tätigkeit. Das heißt, wir können schon ein Stück weit diesen Geist üben, uns dafür zu öffnen. Aber der Geist kommt, indem wir ihn empfangen. Und wir empfangen ihn, wenn wir in diese Tätigkeit sind, die uns Gott angibt, wodurch wir für den Geist uns öffnen. Und es geht nicht darum, den Geist irgendwie zu sensibilisieren oder sich zu üben, das zu spüren. Den Geist spürt man per Definition nicht. Das heißt Geist, Heiliger Geist. Den kosmischen Geist wirkt durch Energie. Den spürt man manchmal ganz stark. Und da müssen wir unterscheiden lernen. Deswegen ist es eben so wichtig, in diese ganzen Bewegungen, auch der Mystik, wo man hier so vorgeht, diesen Geist der Einheit zu kultivieren, um da sehr vorsichtig mit vorzugehen. Meister Eckhart wird viel zitiert, auch in christlichen Büchern habe ich schon gesehen, und der war so einer, der wirklich eine gute Bekehrung erlebt hat, aber dann in so weit ging in diese Erfahrung der Mystik. Darum bitte ich Gott, sagt er, dass ich mich Gottes quitt mache, denn mein wesentliches Sein ist oberhalb von Gott. Oberhalb von Gott. Ihr werdet sein wie Gott, sagte die Schlange. Nun, dann sagt ihr sogar in diesem Stand, ich war Ursache meiner selbst. Ich bin mein eigener Erschöpfer. Nun, da wird es natürlich krass zum Ausdruck gebracht, aber diese ganze Bewegung der Mystik findet in christlichen Gemeinden in einer Bewegung in Amerika statt, die Contemplative Spirituality genannt wird. Kontemplative Spiritualität ist vielleicht ein unglücklicher Ausdruck, weil es geht letztendlich nicht um Kontemplation, es geht darum, dass hier eigentlich mystische Praktiken eingesetzt werden, um eine Bewusstseinsänderung herbeizuführen. Und das ist in der Mystik und den Okkulten verwurzelt und wird oft in christlichen Begriffe verpackt. Hintergrund ist eigentlich Pantheismus. Nun, Pan ist alles, Theos ist Gott, Gott in allen Dingen. Gott ist in allen Dingen. Das Göttliche ist in allen Dingen. Das ist eigentlich Hintergrund von dieser Sache. Nun, diese Sicht der kontemplativen Spiritualität wird vor allem in diesem Zeitschrift Aufatmen hier salonfähig gemacht in der Christenheit. Da sind ja gros der Artikel in diese Richtung geschrieben. Man merkt es gar nicht, es tut sich gut an, es fühlt sich wohl an, aber es ist eigentlich kontemplative Spiritualität. Nun, wir wollen zu dem Punkt kommen. Ach, das sind eine ganze Reihe ganz wertvoller Dinge, die ich jetzt überspringe. Ja, doch. Hm. Folgen der Mystik sind Religionsvermischung, ein anderes Gottesbild, Passivität, Erfahrungsorientierung, sogenannte innere Potenzial oder das sogenannte die Erfahrung selbst göttlich zu sein, den Mittelpunkt stellt, Gott oder das Göttliche ist in uns, wird geglaubt, und Stille wird häufig zum Sinn und Zweck. Es geht um diese Stille, und wenn man still ist oder tief in sich versunken, dann ist Gott schlicht da. Nun, das ist zu dieser Aussage der Schlange, ihr werdet sein wie Gott. Die Schlange sagte in einer Seite, in letzter Aussage noch, und das würde ich noch kurz zitieren, wo habe ich es? Ihr werdet Gutes und Böses erkennen. Das Erkennen von Gutes und Böses ist etwas, was wir vielleicht nicht, Ja, jetzt kommen wir wirklich, weil es ist uns schon sehr wichtig, dass Elke jetzt eben ihr Zeugnis erzählt. Ich werde jetzt einfach das jetzt abkürzen. Wir stellen jetzt hier also ganz kurz das Erkennen von Gutes und Böse. Es geht in dieser Aussage darum, dass jetzt letztendlich das Gute und das Böse relativiert wird. Und dieses Relativieren von Gut und Böse finden wir überall statt. Also das ist das Gute und das Böse, das wird alles auf den Kopf gestellt. Jetzt gibt es nur nette Teufelchen und gute Hexen und so weiter, was früher alles ganz klar böse war. Das ist eins, aber spirituell gesehen ist das, diese Vermischung von Gut und Böse in diesem Zeichen des Yin und Yang dargestellt. Das ist ein Gottesbild, was besagt, dass das Göttliche letztendlich in einer Einheit von Gut und Böse, von männlich-weiblich, von Licht und Dunkel ist. Das heißt, diese Harmonie der beiden. Und es wird in diesem Symbol auch gesagt, dass es nie nur Licht gibt, deswegen den dunklen Punkt in den hellen Teil. Es gibt nie nur Finsternis, deswegen den hellen Teil in diesem finsteren Teil. Das Komplette, das Göttliche, das ist die Göttlichkeit. Nun, das kommt uns nahe, denn wir sind nun mal voller Gegensätze in dieser Welt, wir als Personen auch. Und das klingt sehr gut. Nun, wenn wir nachgehen, ist Qi dargestellt in diesem Yin-Yang-Zeichen eine göttliche Kraft. Ich war letzte Woche in China und da geht es in ihrer ganzen Anwendung und in ihrer Spiritualität und auch in ihrer Heilkunst, diese Heilkunst ist voll mit dieser Kraft Qi. Da geht es um das Harmonisieren mit einer Kraft, genannt Qi. Nun, dieses Harmonisieren beinhaltet eben, dass man sich auf diese Kraft, eine kosmische Kraft, einlässt. Wobei, wenn man das vergleicht mit Gottes Offenbarung in 1. Johannes 1, Vers 5, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis, Gegenteil sitzt. Es geht entweder um eine kosmische Kraft, einen kosmischen Geist, bestehend aus einer Harmonie der Gegensätze, oder um Gottes Geist, Gottes Kraft, der nur Licht ist und gar kein bisschen Finsternis in sich hat. Nun, dieses können wir nicht fassen, weil wir nun mal in einer Welt voller Gegensätze leben und wir selbst auch Finsternis in uns haben. Wir können ohne Vermittlung mit diesem Gott keine Gemeinschaft haben. Deswegen braucht es eben das Kreuz. Deswegen brauchen wir die Vergebung. Und durch diese Vergebung können wir erst mit diesem Gott, der nur Licht ist, vereint werden. Oder nicht vereint werden, sondern Gemeinschaft haben.
Ja, wer nicht weiß, was dieses Qi oder Qi ist, der kennt vielleicht Reiki, Tai Chi, Qigong und Kinesiologie. Und das hat alles mit dieser Kraft zu tun, die wir hier gerade gesehen haben, mit diesem Zeichen des Yin und Yang. Und Bestreben ist, dass man eins wird mit dieser Kraft. Das heißt, sie sagen, es gibt im Körper Energiebahnen. Das sind keine Nervenbahnen. Und diese Energiebahnen kann man nicht nachweisen. Und sie sagen aber, es gibt sie. Und wenn diese Energiebahnen an bestimmten Punkten blockiert sind, dann werden wir krank. Und deshalb muss man dann, sagen sie, bestimmte Nadeleinstiche machen an diesen Punkten, damit die Energie, die kosmische Energie, nämlich das Qi, damit die durch unseren Körper fließen kann und wir eins werden mit dieser kosmischen Energie. Und da würden wir sagen, als Christen wollen wir nicht mit dieser Energie in Einklang sein. Wir wollen auch nicht dafür geöffnet werden. Durch Massagen, Shiatsu zum Beispiel, die ganz klar zur Absicht haben, Menschen für diese Energie zu öffnen. Ja, soweit nochmal als Abrundung zu diesem Thema. Dann zu meinem Zeugnis. Was vielleicht ganz wichtig ist, ist erstmal, wie kommt man da hinein? Ich sage immer, niemand entscheidet sich, ab heute werde ich Esoteriker. Sondern man geht ganz vorsichtig, schleichend da hinein. So wie ich wollte nur was Gutes tun für meinen Körper oder überhaupt mal ein bisschen andere Lebensqualität. Und so habe ich angefangen mit einem Yogakurs Und auch war ich in einer Selbsthilfegruppe, die unter der Leitung eines Therapeuten. Und dann wurde ich ganz allmählich immer mehr mit anderen Dingen konfrontiert. Ich traf dort Menschen, die Astrologie schon gemacht hatten, die sich mit Klangschalen befasst hatten, die schon mit Steinen heilten und. Und immer mehr interessierte ich mich für all diese Dinge, die mir da gezeigt wurden oder zum Teil auch angeboten wurden. Und immer fing ich auch damit an und ging auch da hinein und machte das. Mein Gottesbild, was ich so von Kindheit an mitbekommen hatte, verschob sich ja total und am Ende glaubte ich schon irgendwie, da gibt's einen Gott, ja, aber eigentlich können wir uns doch vereinigen mit dieser göttlichen Kraft und dies ist doch auch in mir und so weiter. Und auf der einen Seite bekam ich dadurch eine positive Ausstrahlung. Mir wurde nämlich ständig gesagt, ich sei etwas ganz Besonderes. Und ich hätte so eine wunderbare Ausstrahlung und eine wunderbare Aura und mein Geistführer oder mein Engelführer, das wäre auch ein ganz besonderer und der wäre immer bei mir und Leute, die hellsichtig waren, die meinten, das zu sehen. Und da kann man sich ja vorstellen, dass wenn man sowas ständig gesagt bekommt, dass das Ego immer mehr aufgebaut wird. Und du bist für was ganz Besonderes ausersehen. Und alle Esoteriker wollen gerne irgendwie in so eine Richtung gehen, weil sie alle das Gefühl haben, sie sind eben für etwas ganz Besonderes ausersehen. Und so wurde das Wort besonders auch ein Schlagwort, kann ich sagen. Das ist ja besonders. Auf der einen Seite eben schien das sehr positiv sich auszuwirken. Und Leute dachten auch alle, ich wäre unheimlich stark, weil das habe ich auch so nach außen hin gezeigt. Aber die Leute wussten eben nicht, wie ich war, wenn ich allein zu Hause war. Dass ich dann nämlich in tiefste Löcher fallen konnte. Ich konnte von einer Sekunde zur anderen Weinanfälle bekommen, wusste eigentlich gar nicht worüber, es gab eigentlich keinen Anlass. Ich fiel in Depressionen, in Tiefen hinein. Und ich hatte Albträume in der Nacht. Ich sah nach einiger Zeit auch in meinem Zimmer dunkle, schemenhafte Gestalten. Ich wusste nach einiger Zeit, es gibt eine unsichtbare Welt und die ist nicht nur positiv. Ich hatte natürlich am Anfang gedacht, ich will doch nur das Gute. Das wollte ich auch. Ich wollte, dass Menschen heil werden. Ich wollte, dass diese Erde heil wird. Und deshalb machte ich dann auch entsprechend diese Ausbildungen mit. Ich besuchte zahlreiche Kurse, machte jahrelange Ausbildung, habe sehr viel Geld dafür ausgegeben, war jahrelang in Psychotherapie, weil jede innere Blockade musste aufgehoben werden. Man musste immer offener werden. Die Wahrnehmung wurde total trainiert. Das ging hin, bis dass ich dann hellsichtig wurde, hellfühlig wurde. Ich bin ja dann Therapeutin geworden und habe natürlich all diese Dinge mit in meine Arbeit hineingenommen. Zum Beispiel war es so, wenn ich manchmal nicht weiterkam mit einem Klienten und ich wusste auch nicht mehr, was soll ich jetzt machen, dann habe ich gesagt, komm, wir tauschen mal den Platz. Und dann habe ich mich auf den Platz von diesem Herrn oder Dame gesetzt und dann kamen all die Informationen, wie ich meinte. Dann habe ich alle Informationen über diese Person bekommen, die ich dann brauchte, um weiterarbeiten zu können. Ja, und die Leute dachten, ich hätte wirklich besondere Fähigkeiten. Aber ich weiß ja heute, dass diese Fähigkeiten gar nicht aus mir kamen. Da war halt die unsichtbare Welt und die hat mir immer diese Bonbons gegeben. Aber andererseits, wie ich schon sagte, fiel ich dann auch wieder in tiefe Löcher. Ich sah manchmal den Tod irgendwo sitzen oder stehen und andere Gestalten. Und meine Werte haben sich total verschoben. Es ging immer nur um mich, Selbstverwirklichung. Und mir wurde gesagt, wenn dich jemand daran hindert, dass du deinen höheren Weg nicht weitergehen kannst, dann musst du den hinter dir lassen. Und selbst wenn es deine ganz nächste Familie ist, und das habe ich dann auch gemacht. Ich ging meinen Weg konsequent. Und darunter ging dann natürlich auch meine Ehe kaputt. Aber ich hatte ja das höhere Ziel, wie ich meinte, und ich müsste da weitermachen, auf jeden Fall. Und immer, wenn ich mal irgendwie ein bisschen was Schlimmes erlebt hatte, dann bekam ich auch wieder ein Bonbon, besondere Erfahrung, oder ich traf wieder jemanden. Also auf der einen Seite sehr sensibel, nahm alles wahr, und auf der anderen Seite ganz egoistisch, knallhart. Und trotzdem habe ich immer von dem Prinzip der Liebe gesprochen. Ich war doch mit der Liebe beschäftigt. Es ging um das Prinzip der Liebe. Dieses Prinzip musste verwirklicht werden. Aber wie kann man ein Prinzip verwirklichen? Ich habe natürlich gedacht, wo kann ich dann diese Liebe, diese absolute Liebe finden? Danach habe ich wirklich gesucht. Ja, in Beziehung, dachte ich natürlich. Und so fing man an in Beziehung, von einer Beziehung zur anderen. Aber dann merkte man natürlich nach kurzer Zeit, das ist es nicht. Und war wieder enttäuscht und ging wieder weiter in die nächste Sache. Eines Tages lernte ich dann auch meinen heutigen Mann kennen. Und er, der Martin, er arbeitet damals in Amsterdam, hatte dort ein Therapiezentrum auf einem Schiff in Amsterdam. Und dort bin ich dann zu ihm hingegangen und habe dort auch eine Zeit lang mit ihm zusammengearbeitet. Wir waren ja beide auf einem spirituellen Trip. Für mich war es eigentlich kein Problem, dass er ja ein Buddhist war, weil die Esoterik sagt, alle Wege führen ans Ziel. Es ist egal, du musst dich ja nur auf einen Weg begeben. Und dann wirst du schon dahin kommen. Und wir hatten außerdem viel gemeinsam, weil ich glaubte natürlich auch an Reinkarnation. Und ich meinte auch, viele Bilder aus vorherigen Leben zu sehen. Und das hatte ich auch gelernt, nämlich indem ich ja schon zum Beispiel angefangen hatte, oder das war auch in der Ausbildung der Fall, fing man da schon an, mit Fantasiereisen. Ich habe ja heute schon kurz erzählt, wie so eine Fantasiereise vielleicht ungefähr vor sich geht. Und wir sollten dann Bilder empfangen und uns halt bestimmte Dinge vorstellen. Am Anfang ging es ja nur um Entspannung, aber nachher haben wir das eingesetzt, um unseren Willen, was wir wollten, durchzusetzen. Wenn jemand zum Beispiel kein Geld hatte, dann hieß es, dann stellst du dir vor deinen inneren Augen eine bestimmte Summe vor und dann hältst du schon mal die Hände auf und dann stellst du dir vor, wie das Geld kommt und fließt in deine Hände. Und siehe da, manchmal, nicht immer natürlich, bekam man tatsächlich was. Und da hat man wieder gedacht, wow, ja. Haben das runtergefallen
oder wie?
Nein, das hat man sich so vorgestellt, wie das so schwebte in die Hände rein. Ja. Man hat Wünsche ans Universum gegeben und die mussten dann erfüllt werden. Aber wir wissen, dass dieses Denken zum Teil heute auch in die Christenheit schon längst eingeflossen ist. Dass man anfängt zu visualisieren und so weiter. Und Leute, die mich so beobachteten über die Jahre, die sagten immer zu mir, was suchst du eigentlich? Ich sagte, ich weiß es auch nicht, aber es hat mit absoluter hingegebener Liebe zu tun. Die Leute merkten natürlich, dass ich immer weiter und weiter ging und ich konnte auch nicht mehr aufhören. Es gab kein Halten mehr. Alles, was neu auf den Markt kam, da musste ich rein. Und das hat ein horrendes Geld gekostet. Und so meinte ich dann auch nach einiger Zeit, meinen Körper irgendwie zu verlassen. Und auch das hatte ich durch Fantasiereisen gelernt. Denn wir sollten uns ja immer vorstellen, wir würden jetzt dann irgendwo zu einem anderen Platz gehen. Und wer schon mal so eine Fantasiereise mitgemacht hat, der hat vielleicht auch gehört, dass am Ende es immer heißt, so, und jetzt kommst du zurück in diesen Raum, in deinen Körper. Und dann habe ich natürlich, und das denken wahrscheinlich die meisten Menschen immer, ach ja, ich bin ja jetzt in Gedanken weg gewesen und dann muss ich jetzt mal eben wieder hier mal wieder aufmerksam sein. Aber mit der Zeit stellte ich fest, dass das Übungen waren, um meinen Körper zu verlassen. Ich hatte systematisch, wurde ich angeleitet, und das wird man normalerweise auch, diesen Raum zu verlassen und woanders hinzugehen in Gedanken. Also, das Empfangen von Bildern wurde vorbereitet, eben durch zum Beispiel Fantasiereisen. Und wie ich schon sagte, aus diesem Grunde empfing ich dann auch, wenn ich irgendwo war, Bilder, die ich meinte, aus vorherigen Leben waren. Ich meinte, da hätte ich schon mal dies erlebt. Und als wir einander begegneten, dann sagte der Martin, schau mich mal an. Und ich habe das gemacht. Und er sagte, was siehst du? Und dann kamen sofort die Bilder bei mir auf, wo wir uns angeblich begegnet sind. Ich habe es ihm erzählt. Und er stellte fest, dass er ähnliche Bilder hatte, von ähnlichen Ereignissen. Und wenn man sowas erlebt, dann glaubt man doch wirklich, das muss doch wahr sein. Das kann doch nicht sein, dass das irgendwo aus deiner Fantasie kommt. Nein, es kommt auch nicht aus unserer Fantasie, sondern es kommt, und das kann ich heute hier jetzt ganz klar sagen, aus der unsichtbaren Welt, die uns Gedanken und Bilder eingeben kann und auch eingibt. Und wir dann immer mit Ängsten auch leben. Ich zum Beispiel habe viele, viele Ängste entwickelt. Ich selber habe es gar nicht gemerkt. Aber andere sprachen mich an und sagten, sag mal, du benutzt so oft das Wort Angst. Wovor hast du eigentlich Angst? Dann dachte ich so nach, und konnte ich eigentlich gar nicht richtig sagen, wovor ich Angst hatte. Aber es waren sehr viele Ängste da. Und das kann ich auch nur sagen, dass alle diejenigen, die aus der Esoterik herauskommen, noch sehr, sehr lange mit Ängsten zu tun haben, mit sehr vielen Ängsten. Und immer wieder die Angst da ist, ich könnte von diesen finsteren Mächten wieder übernommen werden. Ich habe das damals, habe ich mich unbewusst, ohne dass ich es vielleicht gewollt hätte, habe ich mich darauf eingelassen. Das erkenne ich ja erst, wenn ich Christ werde. Und heute merke ich, wie trickreich die mich ausgetrickst haben. Und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es gar nicht getan. Aber wie schnell kann es jetzt kommen, dass die mich wieder austricksen? So denken Esoteriker. Und ich muss sagen, ich habe 7 Jahre gebraucht, um wirklich in meinem ganz tiefsten Herzen das nicht nur zu glauben, sondern auch zu widerstehen, wenn diese Gedanken aufkamen, dass mich noch irgendetwas von Jesus Christus fernhalten kann. Und ich musste sagen, ich habe, also nach 7 Jahren musste ich noch Buße darüber tun, dass ich diesen Mächten noch so viel Macht gegeben habe. Ich kann natürlich immer wieder diesen Mächten auch Macht geben, wenn ich mich darauf einlasse, auf die Methoden. Aber das habe ich ja nicht getan. Ich wollte ja absolut mit diesen Dingen nichts zu tun haben und habe das auch nicht. Ja, also das zum Beispiel für die Folgen, das ist nur ein kleiner Ausschnitt von den Folgen, die ich jetzt berichte. Die meisten Folgen habe ich auch in diesem Büchlein Spirituelle Kräfte hinten in dem Zeugnis beschrieben. Das Denken ändert sich total. Ja, als ich nun dem Martin begegnet war, und wir hatten eine Zeit lang auf seinem Schiff gearbeitet, da kamen wir eines Tages zurück von einer spirituellen Reise wieder mal nach Ägypten. Dort meinten wir, wenn wir in den Pyramiden, wenn wir dort meditierten, oder wir sind sogar einmal bei Nacht oben auf die Pyramide geklettert, weil auf der Spitze der höchste Energiepunkt sein sollte und wir dort die Energien des Kosmos am besten empfangen würden. Als wir von dieser Reise zurückkamen, dann hat Martin gesagt, ich will hier nicht mehr arbeiten. Hm? Wenn du willst. Ich will hier nicht mehr arbeiten. Und er hatte das kaum gesagt, da brannte unser Schiff und die Feuerwehr kam recht schnell und der ganze Arbeitsbereich war weg, wir konnten nicht mehr arbeiten. Nun, wir haben das Schiff wieder aufgebaut, haben es verkauft und haben uns auf eine Weltreise begeben. Wir waren immer noch suchend. Wir wussten, dass wir noch nicht am Ziel waren, obwohl wir jeder für sich und mit unserer Art überzeugt waren mit dem, was wir machten. Wir reisten über Indien, Indonesien nach Australien und in Australien wollten wir einen Freund besuchen. Den hatten wir schon in Indien in einem Ashram kennengelernt und der wohnte im Urwald. Das war so ein ganz ausgeflippter Typ. Der war Jude, Hippie und hatte sich dort im Urwald eine Hütte gebaut und das war so richtig passend für uns. Er hat uns also eingeladen und da fuhr natürlich bis da an den Rand des Urwalds kein Bus an dem Tag und da sind wir per Anhalter gefahren. Und da nahm uns ein junger Mann mit und dieser junge Mann, der war total fröhlich. Und wir haben gedacht, so fröhlich, ganz normal, das kann doch nicht sein. Der hat doch bestimmt irgendwas geraucht. Weil das war immer schon unsere Lösung, wo wir dachten, na, dann kommen wir über unsere depressiven Stimmungen hinweg. Wir fragten ihn, sag mal, hast du irgendwas geraucht? Er sagt, nein, nein, meine gute Laune kommt von meiner guten Beziehung zu Jesus Christus. Na ja, dachten wir, kann ja auch sein. Warum nicht? Die Esoterik spricht ja viel von Christus und Jesus und so weiter. Und letztendlich, ja, sagt er, was macht ihr denn beruflich? Wir meinten, wir wären alternative Psychotherapeuten, weil wir eben auch im alternativen Bereich arbeiteten. Ja, sagt er, wollt ihr mal was echt Alternatives erleben? Wollten wir auch. Ja, ich lade euch ein am Sonntag in meine Kirche. Oh, dachten wir, ob das die echte Alternative ist. Aber ich nannte mich ja Christin. Immer wenn Menschen mich gefragt haben, was meine Religion ist, habe ich immer gesagt, ich bin Christin. Ja, dachte ich, kann ja mal in die Kirche gehen und für einen Buddhisten ist es auch nicht falsch, wenn er mal in die Kirche geht. Also, wir lassen uns einladen. Wir wollen ja auch Menschen kennenlernen. Der Mann holte uns ab, brachte uns allerdings nicht zu einer Kirche, sondern zu einem Schulgebäude. Und da war ich ja natürlich sehr skeptisch. Ich dachte, oh, oh, du bist hier in eine Sekte geraten. Aber die Leute beteten zu ihrem Gott, als wäre er wirklich da. Und das hat uns schon beeindruckt. Das kannte ich gar nicht. Und Martin so auch nicht. Nun, von dem Gottesdienst weiß ich nicht mehr viel, aber nach dem Gottesdienst tranken die Leute dann noch Kaffee und Tee miteinander. Und dazu luden sie uns auch ein. Da kam eine Frau zu mir und stellte mir 3 Fragen. Erstens, wie heißt du? Zweitens, woher kommst du? Und drittens, darf ich mit dir beten? Und ich dachte, oh, beten, das ist mir doch irgendwie ein bisschen, geht mir doch zu weit. Ich mochte aber nicht Nein sagen, weil die Frau so nett war. Und ich dachte, ach, ich frage den Martin. Der ist ja erstens Buddhist und zweitens ist er ja auch Mann. Und als Mann, wenn ich eine spontane Idee habe, dann sagt er sowieso immer Nein. Also der sagt bestimmt Nein und dann sage ich auch Nein. Aber ich kann heute sagen, das war schon das Wirken Gottes. Er sagte ja. Und er kam sogar mit und die Frau holte noch den Pastor und dann begann sie mit mir zu beten. Und als sie betete, da war für mich in dem Moment völlig klar, hier ist eine unsichtbare Macht anwesend. Ich kannte ja die Anwesenheit von unsichtbaren Mächten. Wie oft hatte ich die erlebt? Und in diesem Moment wusste ich aber, hier ist eine Macht, die ist größer als alles, was ich bis dahin erlebt habe. Und ich dachte, das muss Gott sein. Und ich hatte ja auch tief in meinem Herzen von Kindheit an diesen Wunsch, ich wollte Gott kennenlernen. Aber ich wusste nicht wie. Und in diesem Moment, in dieser Gegenwart, die ich da wahrnahm, ich sah nichts, aber ich war ja offen für das Spüren solcher Mächte. In diesem Moment wusste ich, das muss Gott sein und Gott. Mir war klar, mein Leben hat Gott nicht gefallen. Und als ich das so mitbekam, da hat es mich tief getroffen und ich fing an zu weinen. Und da sagte die Frau zu mir, deine Sünden sind dir vergeben. Nun, ich sage immer Sünden, das ist ja im Moment ein Wort, was wir ja gar nicht mehr gerne hören wollen und was wir auch nicht mehr hören sollen vielleicht. Und dieses Wort Sünde kommt aber von dem Wort Sund. Und Sund bedeutet Graben. Und meint eben, dass es einen Graben gibt zwischen Gott und den Menschen. Und dieser Graben, der ist einfach da. Wir haben ja vorhin, der Martin hat es ja schon öfter gezeigt, nämlich dieses Bild jetzt hier. Der Mensch auf der Erde, Gott im Himmel und dazwischen dieser Bereich der Luft, von dem die Bibel spricht. Oder des Kosmos, der uns abhält von dem direkten Kontakt mit Gott. Und warum kann Gott nun nicht direkt Kontakt mit uns machen? Sagen einfach, ach, du bist so nett, Elke, du willst nur das Gute und jetzt ist es gut mit dir. Du kannst auch so zu mir kommen. Wir haben das ja gehört, Gott ist Licht und in ihm ist keine Finsternis. Und niemand von uns kann das sagen. Und das wissen selbst Esoteriker, dass in ihnen Finsternis ist. Aber sie sagen, diese Finsternis, die gehört zu dir. Die musst du integrieren. Das ist ein Teil deines Wesens, deines Ichs. Das musst du annehmen. Ja, die Frau hat also gesagt, deine Sünden sind dir vergeben und hat mich dann gefragt, ob ich von jetzt an mit Jesus Christus leben wollte. Ich hätte Nein sagen können. Ich hatte ja die freie Wahl. Aber ich wusste, ich bin noch nicht am Ziel. Und ich wusste genau, ich will zu Gott. Und irgendwie, ich würde heute sagen, es war das Wirken des Heiligen Geistes, es war nicht meine persönliche, wirkliche, eigentlich Erkenntnis, aber ich habe gesagt, ja, ich dachte, ich muss das machen mit diesem Jesus, wenn ich an mein Ziel kommen will. Und habe gesagt, ja, ich will Jesus Christus als meinen Erlöser aufnehmen. Ich wusste nicht genau, was das bedeutet. Ich hätte das von mir aus auch nicht sagen können. Aber die Frau half mir in einem Gebet und sprach mir das vor. Und ich habe es dann angenommen, im Glauben gesagt. Ja, und da in diesem Moment wurde ich erfüllt von unglaublicher Liebe. Und ich kann heute nur sagen, es ist ein besonderes, zusätzliches Geschenk gewesen von Gott, dass er mir dieses Gefühl geschenkt hat. Das muss man nicht haben. Aber bei mir war er so gnädig und hat mir das geschenkt, weil das ja meine Suche war. Ich suchte nach dieser unglaublichen Liebe. Und auf einmal war die da. Und ich wusste, ich bin am Ziel. Ich möchte noch einmal ganz kurz darauf zu sprechen kommen, das erzählen wir auch immer in unseren Vorträgen am Ende. Ja, ich höre gleich auf. Das erzählen wir auch immer am Ende. Wenn das nun so ist, wie das hier ist, wenn wir uns nun nicht hocharbeiten können zu Gott, sondern werden immer, wenn wir uns hocharbeiten, in diesem Bereich landen, wie können wir dann aber doch zu Gott kommen? Ja, Gott hat ja gesagt, ihr könnt ja nicht zu mir kommen, aber ich komme zu euch. Ich werde Mensch und ich zeige euch hier auf der Erde, wer Gott ist. Und eure Finsternis, die kann nur überwunden werden durch ein Versöhnungsopfer. Und wenn wir uns alle anderen Religionen anschauen, alle Religionen haben diese Opfertätigkeit, um sich mit ihren Gottheiten zu versöhnen. Nur dieser eine Gott, der hat gesagt, ich bringe das Opfer, du nicht mehr. Wenn du mein Opfer annimmst, was ich für dich bringe, dann kommst du zu Gott, dem Vater. Ja, und das durfte ich erleben. Es war noch ein langer, langer Kampf, muss ich sagen. Der Martin stand ja neben mir, er hat dann auch Jesus sein Leben übergeben. Die Frau hatte den Mut gehabt, auch einfach ihn zu fragen und zu bitten, um Gebet. Und wir hatten noch viele Anfechtungen und es hat noch Jahre gedauert, bis wir wirklich das klar sehen konnten, was wir heute können. Wir haben am Anfang noch versucht, manches in unsere Gemeinden hineinzubringen. Und da muss man auch sehr vorsichtig sein, da möchte ich jetzt einfach auch mal vorwarnen. Wenn Esoteriker in die Gemeinden kommen und sie sind wirklich zum Glauben gekommen, dann soll man nicht denken, die sind von heute auf morgen total befreit. Die haben noch ganz viel Gedankengut, was sie auch meinen, was noch gut ist und was sie auch in die Gemeinden bringen. Wir haben zum Beispiel noch einen Kurs angeboten in unserer Gemeinde damals dann. Und das war so ein Kurs, wo wir vorne drauf einen Buddha gemalt haben und dann darunter einen Bibelvers. Und dann wollten wir das so ein bisschen kombinieren. Und dann haben wir das in der Gemeinde verteilt. Und da kam eine Frau und die guckte sich das an und die sagte, nee, da gehe ich aber nicht hin. Und da waren wir ein bisschen geschockt, dass sie das so gesagt hat und fanden das ein bisschen eng. Aber dann hat sie uns das auch erklärt. Und ja, zum Glück hat es auch gar nicht stattgefunden. Es hat sich niemand angemeldet. Aber nur so, man muss das wissen, dass vielleicht als Folge wirklich da ist. Man soll die Menschen, die zum Glauben kommen aus der Esoterik, man soll sie ernst nehmen mit ihren Ängsten. Denn man muss wissen, das sind albtraummäßige Erfahrungen. Diese Albträume nimmt man erst wahr, wenn man Christ geworden ist. Dann steht man erst darunter, dass man weiß, das ist ja echt eine traumatische Erfahrung, die ich eigentlich gemacht habe mit dieser ganzen Geisterwelt. Aber diese Geisterwelt hat keine Macht mehr. Und da nützt es auch nichts, wenn wir am Anfang sagen, weißt du was, ist alles nicht so schlimm. Aber dennoch, es muss ja eine Reinigung geschehen, es muss eine Absage geschehen und es muss ganz viel Lehre geschehen. Das ist das Allerwichtigste. Es geht nicht in erster Linie darum, dass man meint, man müsse die bösen Geister austreiben, sondern es geht in erster Linie darum, dass die Lehre stimmt, dass man weiß, wer Jesus ist, dass ich weiß, auf wen ich mich verlassen kann und jetzt hier bin ich richtig. Danke für euer Zuhören.
Ja, ihr Lieben, ganz, ganz herzlichen Dank, ja, für die vielen, vielen guten, wichtigen Informationen. Aber gefreut haben wir uns auch ganz besonders über eure Ehrlichkeit und Offenheit, ja. Und ihr seid berufen in einen wichtigen Dienst vom Herrn. Ja, da wollen wir auch dafür danken, dass ihr diesen Dienst gerne tut und vielleicht sogar bis zur Entrückung, ja. In seiner Kraft, ja. Das gilt auch dir, Jeff, ja, da wo du stehst, in deiner Gemeinde, mit deiner Frau, ja, mit deinen Mitarbeitern. Viel Gnade und Kraft wünschen wir dir. Ja, wir wollen doch, auch wenn die Zeit fortgeschritten ist, wir wollen doch noch zusammen singen. Nämlich das gute, schöne Lied, Jesus, dich will ich ehren. Stehen wir bitte dazu auf. Ja, Lied 206. Jesus, dich will ich ehren.